Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen bei uns. Schön, dass ihr dabei seid. Unser Redner heute hat eine steile These an Bord. Viele der Themen, sagt er, die wir aktuell diskutieren, haben eins gemeinsam. Und zwar das Geburtsjahr 1979. Alle möglichen Megathemen haben in diesem Jahr ihren Ausgang genommen. Wenn wir über den politischen Islam reden, über die Energiewende, über unseren globalen Warenverkehr, über die Zuwanderung von Flüchtlingen nach Europa oder nach Deutschland aus nicht-europäischen Ländern, dann wurzeln all diese Themen im Jahr 1979. Glaubt ihr nicht? Dann hört euch das hier an.
Eine Debatte darüber, wo eigentlich die Wurzeln gegenwärtiger Herausforderungen liegen. Die iranische Revolution kann als der Ausgangspunkt angesehen werden für das Aufkommen des islamischen Fundamentalismus. Nun aber, mit der Einführung des Wehrkundeunterrichtes des Verpflichtenden Ende der 70er Jahre, wächst in der protestantischen Kirche, auch der DDR, der Protest. Die Friedensbewegung im Westen, die sich nach dem NATO-Doppelbeschluss 1979 formiert.
Nördlich des Nord-Ostsee-Kanals brach der Verkehr bei pausenlosem Schneefall und starkem Oststurm fast völlig zusammen.
Wir haben diesen Wintereinbruch mit meterhoch Schnee, plötzlich 20 Grad minus und die Öl- und Benzinpreise gehen in die Höhe. 1979 findet die erste Weltklimakonferenz statt. Und auf dieser Weltklimakonferenz in Genf wird öffentlich die Annahme verhandelt, dass das Verbrennen von Kohle zur Folge hat, dass die Erde sich erwärmen würde. Deng Xiaoping reist etwa in die USA, erstmalig jemand aus der Volksrepublik China, ein führender Politiker, und macht dort symbolisch deutlich, dass China sich öffnen will, mit Cowboy-Hut zwischen schwarzen Basketballern, aber vor allen Dingen in Hightech-Firmen.
Frank Bösch heißt unser Redner heute. Bösch ist einer der beiden Direktoren des Zentrums für zeithistorische Forschung Potsdam. Das ZZF ist ein Institut der Leibniz-Gemeinschaft. Zudem ist Bösch Professor für deutsche und europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts an der Universität Potsdam. Gemeinsam mit einem anderen Historiker hat er das Forschungsprojekt verantwortet, in dem die Geschichte der Innenministerien der Bundesrepublik und der DDR aufgearbeitet wurde. Vielleicht ist er dabei ja immer wieder auf dieses Jahr, auf 1979 gestoßen. Begonnen hatte 1979 zum Jahreswechsel mit einer Schneekatastrophe in Norddeutschland, und zwar in der DDR ebenso wie in der BRD. Anfang Mai 1979 wurde dann die von manchen marktliberal, von anderen marktradikal genannte Margaret Thatcher Premierministerin des Vereinigten Königreichs. Im Juni 1979 reist der seit Herbst 1978 intronisierte Papst Johannes Paul II. In sein Heimatland nach Polen und er wird dort von Millionen von Menschen gefeiert. Christel und Robert Neudeck gründen 1979 die Hilfsorganisation Kap Anamur und retten vietnamesische Flüchtlinge aus dem südchinesischen Meer. Nachkriegs-Westdeutschland geht zum ersten Mal im größeren Maßstab mit außereuropäischen Flüchtlingen um und erlebt in der Folge auch rechtsextreme Anschläge. Das sind nur ein paar Ereignisse und Persönlichkeiten, die dieses Jahr 1979 geprägt haben. Frank Bösch hat diese und noch einige weitere zusammengetragen. Er hat Archive und Dokumente erforscht und er kommt zu dem Schluss, vor 40 Jahren ist eine neue Zeit angebrochen, nämlich unsere Gegenwart. Das, was wir heute landläufig so als Globalisierung bezeichnen, das wurzelt in vielerlei Hinsicht im Jahr 1979. Wenn wir uns also mit den Ereignissen dieses Jahres befassen, können wir unsere Gegenwart besser verstehen. Aufgeschrieben hat er seine Forschungsergebnisse in dem Buch Zeitenwende 1979, als die Welt von heute begann. Dort hatte er 500 Buchseiten Platz, um seine Forschung auszubreiten. Aber auch in einem nur 45-minütigen Vortrag versteht Bösch es ausgezeichnet und sehr pointiert, einen Überblick über unterschiedliche Entwicklungen des Jahres 79 zu geben. Über die neue Bedeutung von Religion, über die Energiewende, über globale Märkte und Flüchtlinge. Seinen Vortrag hat Frank Bösch ebenso betitelt wie sein Buch, Zeitenwende 1979. Und gehalten hat er ihn am 4. März 2019 im Militärhistorischen Museum Dresden. Und dort eingangs gesagt, ja, schon, könnte sein, dass dieser gewählte Titel im Jahr 30 nach dem Mauerfall für Missverständnisse sorgt.
Vielleicht haben einige gedacht, ist das nicht ein Tippfehler? Muss es nicht Zeitenwende 1989 heißen statt 79? Und in der Tat, natürlich gerade wenn man in Dresden spricht, wäre es erstmal naheliegend, ein Buch über 1989 zu schreiben. Das haben aber schon andere gemacht. Und das ist nicht der einzige Grund, warum ich diesen vielleicht etwas ungewöhnlichen Titel gewählt habe. Denn wenn wir überlegen, wie sich die Lebenswelt im Westen geändert hat, dann ist 1989 kein so harter Einschnitt natürlich wie in Ostdeutschland, wo sich die Lebenswelt fundamental geändert hat. Und vor allen Dingen, wenn wir überlegen, wie gegenwärtige Herausforderungen wie der Islamismus, wie die Aufnahme von außereuropäischen Flüchtlingen oder wie der Marktliberalismus, Neoliberalismus oft genannt, aufgekommen sind, dann sind das Themen, die man auch nicht alleine aus dem Mauerfall heraus erklären kann, die eine längere Vorgeschichte haben. Und der Ausgangspunkt meines Buches war eine Debatte darüber, wo eigentlich die Wurzeln gegenwärtiger Herausforderungen liegen. Und viele dieser Fragen, die ich eben nur angedeutet habe, kommen verstärkt in den 70er Jahren auf, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte der 70er Jahre, vor allen Dingen im Westen, aber wie ich zeigen werde, auch im Osten. Und aus diesem Ausgangspunkt heraus habe ich überlegt, was sind eigentlich Ereignisse, globale Ereignisse, die hierauf verweisen. Und da wurde mir deutlich, dass vieles Ende der 70er Jahre auftaucht und daraus entstand dann dieser Kniff, dass ich mir 10 globale Ereignisse gewählt habe, die alle zeitgleich passieren und an diesen dann zeige, wie bestimmte Themen in der Welt aufkommen und auf Deutschland zurückwirken. Das heißt, ich habe jeweils bestimmte Ereignisse, die fernab in der Welt passieren, in Nicaragua, in China, in Iran, in Afghanistan und die für weite Teile der Welt und eben auch für beide Teile Deutschlands eine große Bedeutung entfalten. Eben gerade wurde schon angedeutet, ich selbst bin kein Zeitzeuge, sondern war damals, als das Jahr 1979 begann, gerade mal 9 Jahre alt. Wenn Sie mich fragen, was erinnere ich eigentlich von dem Anfang des Jahres 1979, dann ist es vor allen Dingen dieses Bild. Die Schneekatastrophe, der plötzliche Wintereinbruch, der dazu führte, dass die NVA in Mecklenburg oder eben auch die Bundeswehr im Norden der Bundesrepublik eingreifen musste, um eingeschneite Dörfer zu befreien, um Autos, die auf den Autobahnen liegen blieben unter hohen Schneewehen, um dort die Menschen herauszuholen. Oder für uns als Kinder war es die Zeit, wo man Iglus baute. Das hat erstmal, könnte man sagen, fast überhaupt nichts mit dem Buch zu tun. Aber Sie werden sehen, ich finde nachher eine Kurve, dass solche zufälligen Ereignisse durchaus eine andere Bedeutung kriegen, wenn etwas Bestimmtes in der Welt passiert. Wenn ich also kein Zeitzeuge bin, wie geht man als Historiker dann vor, wenn man so eine Arbeit über die Welt schreiben möchte? Als Historiker geht man natürlich in Archive und so habe ich bei jedem Kapitel, bei jedem großen Thema, das ich erforscht habe, immer gefragt, wo kann ich interne Dokumente sehen? Wo kann ich etwas rausfinden, was die Zeitgenossen nicht wussten? Wo kann ich jenseits der Medienquellen, die man dann heranzieht, Fernseh, Funk und so weiter, öffentliche Schriften, Äußerungen von Politikern, wo kann ich eine interne Sichtweise kriegen? Und insofern beruht das Buch dann eben auch und mein Vortrag heute auf internen Akten, etwa von Helmut Schmidt, der SED, von dem Kanzleramt, von den vor allen Dingen vielen Akten des Auswärtigen Amtes, wo die Botschafter regelmäßig schreiben, was gerade in etwa Nicaragua oder China vorgeht. Und dann eben vor allen Dingen auch Spezialdokumente zu den einzelnen Themen. Also wenn ich beispielsweise über die Aufnahme von Flüchtlingen aus Vietnam spreche, gucke ich mir Leute, Organisationen an, die damals ins südchinesische Meer gereist sind, wie Kap Anamur, um dort Menschen aus den Lagern hierher in die Bundesrepublik zu holen oder Leute, die mit Vertragsarbeitern in der DDR dann zu tun hatten. Und das ist etwas, was ich zeigen möchte, jetzt einführen zunächst an ein paar ausgewählten Kapiteln, die ich jeweils zusammenfasse. Also warum 1979? Die erste Auffälligkeit ist, wenn wir ein paar Ereignisse so zusammenfassen, die neue Bedeutung der Religion. Mit der hätte eigentlich kaum jemand gerechnet. In der DDR sicher erst recht nicht. Die Kirchen haben sich geleert, sie wurden marginalisiert, zurückgedrängt von der SED, aber auch in der Bundesrepublik nicht, wo seit Anfang der 70er Jahre die Kirchenaustrittszahlen stark zunahmen und die Kirchen- und Katholikentage kaum noch Besucher hatten. Das ändert sich gleich zu Jahresanfang, insbesondere mit der iranischen Revolution. Die iranische Revolution kann als der Ausgangspunkt angesehen werden für das Aufkommen des islamischen Fundamentalismus. Dies war ein Umbruch, der das USA-treue Regime des Schahs dort, das säkulare Reformen vorher gemacht hatte, mit einem Schlag vertrieb und ganz neue Bilder von dem Islam plötzlich auf die weltpolitische Agenda brachten. Viele von Ihnen kennen sie, Bilder von verschleierten Frauen, die auf den Straßen demonstrieren und mit dazu beitragen, dass hier ein islamischer Gottesstaat entsteht. Ein Staat, der nach islamischen Gesetzen funktioniert, die Scharia zum Gesetz erhebt, mit einem Wächterrat, der es überwacht, und mit einem obersten geistlichen Rechtgelehrten Ayatollah Khomeini als oberste Figur in diesem Land, der über alles wacht. Aber wir haben zugleich an anderen Teilen, zunächst in der islamischen Welt, dieses neue Aufkommen der Religion. Das gilt für Afghanistan genauso. Schon vor dem Einmarsch der Sowjetunion Ende 1979 gibt es hier Auseinandersetzungen, denn auch in Afghanistan wurde unter Aufsicht der Sowjets säkulare Reformen eingeführt. Ähnlich wie in Iran, wo das Frauenwahlrecht, gemischte Schulen, überhaupt Bildungszugang für Frauen eingerichtet wurde, haben wir derartige Reformen in Afghanistan, die Proteste, den Widerstand von religiösen Netzen hervorrufen. Und mit dem sowjetischen Einmarsch dann wird dieser bewaffnete Widerstand intensiver versorgt. Aus Pakistan treten hier die Mudschahedin auf die Weltbühne. Bewaffnete Kämpfer, die dann auch im Westen plötzlich als Freiheitskämpfer gefeiert werden. Wir haben in Saudi-Arabien eine religiöse Wende. Dort wird die Moschee von Mekka besetzt, blutig wird es befreit. Und danach führt das saudi-arabische Königshaus eine konservative Wende durch, um hier auch die Deutungshoheit zu bewahren und sich eben auch gegenüber Iran zu behaupten. Und wir haben aber auch eine verstärkte Gewalt in Ägypten beispielsweise, wo Sadat ja dann auch 81 nach dem Friedensnobelpreis ermordet wird. Dieses neue Bedeutung des Islams in der Welt zeigt sich im Aufkommen von Stereotypen, die bis heute prägend sind und die in den letzten Jahren vielleicht nochmal mit Wucht auch neu aufgekommen sind, aber sie waren eigentlich seit 79 da. Vorher wurden auch in der Bundesrepublik türkische Gastarbeiter oft als ungebildet wahrgenommen, als arm, aber sie wurden eigentlich nicht als Muslime wahrgenommen. Und das ändert sich im Zuge dieser Ereignisse. Der Islam gilt nun als eine bedrohliche, auch bedrohliche Religion für den nördlichen Teil der Welt. Er wird als gewalttätige Religion wahrgenommen, Auspeitschungen, Bilder von abgehackten Händen, von Gewalt, von verschleierten Frauen oder beispielsweise Berichte darüber, ob der lange Arm von Khomeini nicht doch auch bis in die Moscheen nach Hamburg oder ins Ruhrgebiet reichen würde, sind nun charakteristisch für die Berichterstattung. Zurück ins Mittelalter ist ein Begriff, wie der Spiegel etwa im Juli 1979 schreibt, der nun mit dem Islam verbunden wird. Und auch das ist ein Umbruch in die Gegenwart, den man ausmachen kann. Interessanterweise ist es allerdings so, dass auch die christliche Religion plötzlich eine neue öffentliche Bedeutung bekommt. Das zeigt etwa einen Blick nach Polen. Überraschenderweise war ja Ende 78 mit Papst Johannes Paul II. Erstmalig kein Italiener seit langer Zeit, sondern ein Pole zum Papst gewählt worden, der Anfang Juni 1979 in sein Land zurückkehrt. Und diese neun Tage, die die Welt veränderten, wie es dann oft auch heißt von polnischer Seite, werden eine triumphale Rückkehr. Mindestens 10 Millionen Menschen stehen in Polen auf den Straßen. Die Polen haben oft schon protestiert wegen steigender Fleischpreise beispielsweise. Aber hier haben wir plötzlich eine Verkehrung der sozialistischen Welt in Polen. Polen wird plötzlich zu einer katholischen Inszenierung, zu einem katholischen Massenauflauf, der den Sozialismus plötzlich unsichtbar zu machen scheint. Und der Papst interagiert auch hier als eine religiöse Figur, die auf Veränderungen in der Welt verweist. Denn, wie Sie wissen, die polnische Solidarność, die sehr stark den Rücken gestärkt bekommt durch dieses Ereignis, durch den Papst insgesamt, durch Figuren wie Lech Walesa, der stark auch mit dem Papst interagiert. Dadurch gewinnt Polen sagen, einen wichtigen Ausgangspunkt auch für die Herausforderung des Sozialismus. Und man kann sagen, so wie in Afghanistan die Sowjetunion herausgefordert wird durch die Mudschahidin, kommt in Polen diese Mischung aus nationalen und auch katholisch grundierten Widerstand, trägt mit dazu bei, hier sicherlich den Kommunismus oder den Staatssozialismus herauszufordern. Wir können aber auch Ähnliches über die DDR sagen. Auch hier hätte man Mitte der 70er Jahre vielleicht nicht damit gerechnet, dass die protestantische Kirche, deren Leitung sich doch zunehmend arrangiert hatte mit dem SED-Regime, dass die einmal das Dach für grundstürzende, umstürzende Proteste werden würde. Nun aber, mit der Einführung des Wehrkundeunterrichtes, des verpflichtenden Ende der 70er Jahre, wächst in der protestantischen Kirche, auch der DDR, der Protest. Die Kirche wird nun zu einem Dach für unterschiedliche Protestgruppen, Schwerter zu Flugscharen, ist natürlich sicherlich die bekannteste, wo man sagen kann, hier gibt es einerseits kleine Zirkel, die sich formieren, aber mit Schwerter zu Flugscharen eben auch Aktionen, die breit ausstrahlen, die auch verbunden sind mit westlichen Bewegungen, nämlich mit der Friedensbewegung. Und auch die Friedensbewegung im Westen, die sich nach dem NATO-Doppelbeschluss 1979 formiert, ist stark mit religiösen Strömungen verbunden. Wenn Sie solche Bilder sich betrachten, wie beispielsweise die Kirchen- und Katholikentage, die Demonstrationen, die im Hofgarten sind, dann finden Sie dort viele Kreuze oder umgekehrt bei den Kirchentagen viele lila Halstücher, die im Grunde genommen die Katholiken und vor allen Dingen aber die Kirchentage, die protestantischen, zu Friedensmanifestationen gegen die Aufrüstung in Ost und West machen lassen. Man könnte Ähnliches sagen, eben auch für die USA. Hier formiert sich mit der Moral Majority die Evangelikalen. Ebenfalls ein heute uns sehr vertrautes Phänomen, durch Figuren wie Sarah Palin und andere gestützt, dass die evangelikale Religion und generelle Religion in der Politik bei den USA eine große Rolle spielt. Das war vorher nicht so. Wir haben mit Carter bereits einen religiös geprägten Präsidenten Ende der 70er Jahre, aber mit Ronald Reagan und dieser Unterstützung des konservativen evangelikalen Flügels entsteht hier eine ganz neue Liaison. Ein letzter Verweis auf diese neue Bedeutung der Religion, die mehrere Kapitel meines Buches im Grunde genommen auch eine Verbindungslinie gibt, ist ein Blick nach Lateinamerika. In Lateinamerika gewinnt die Theologie der Befreiung in den 70er Jahren eine neue Bedeutung. Eine theologische Strömung im Katholizismus, die Elemente des Sozialismus aufgreift, um insbesondere den Armen zu helfen, angesichts von einer klaffenden Spaltung von Arm und Reich, angesichts von Militärdiktaturen, die oft eng mit den USA verbündet dort herrschen. Und gerade die Revolution in Nicaragua steht für diese Verbindung von Religion, Romantik und Solidarität mit der Dritten Welt. Die Revolution, die sehr starke ikonische Figuren hat, die Priester sind oder religiös bewegt, die wie Ernesto Cardenal eben auch oft in die Bundesrepublik kommen und dort sehr hohes Ansehen haben, aber natürlich auch dann zunehmend mit der DDR verbunden sind, die führen zu einer ganz neuen Sichtweise der Kirche. Die Linke in der Bundesrepublik hatte sich längst vom Katholizismus in den 70er Jahren entfremdet. Aber in dem Moment, wo sie nach Nicaragua oder Lateinamerika gucken, erleben sie eine ganz andere Form von Religion, die sie begeistert, eine Form, die sie interessiert. Und zu den Veranstaltungen, die etwa Ernesto Cardenal in der Bundesrepublik führt, kommen ganz unterschiedliche Gruppen, christliche Gruppen, linke Gruppen, und begeistern sich für diese Unterstützung gegen den Autokraten Somoza, der auch 1979 in einer Revolution gestürzt wird. Und auch hier kann man wieder sagen, ist es etwas, was beide Deutschlands betrifft. Nicaragua, ein kleines, könnte man sagen, unbedeutendes Land, wird zu einer Utopie für den Glauben an einen besseren Sozialismus als der Betonsozialismus in der DDR. Viele Gruppen aus dem Westen fahren dorthin, für die plötzlich Nicaragua viel dichter ist als die DDR gleich hinter der Mauer in West-Berlin. Die sammeln Spenden, fahren dort monatelang hin, um ehrenamtlich, auf eigene Kosten ehrenamtlich dort zu arbeiten, kaufen den Kaffee aus Nicaragua, der dann in Dritte Weltläden in Universitäten verteilt wird, und haben insofern auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise Anteil an dieser revolutionären Entwicklung dort. Aber genauso auch in der DDR. Dort haben wir einerseits die von der FDJ vor allen Dingen organisierte oder von FDGB gesammelten offiziellen Nicaragua-Unterstützung, die Nicaragua-Solidarität, die man sicher auch ernst nehmen muss, die nicht nur eine Zwangsabgabe war, weil natürlich sehr, sehr viele Ostdeutsche auch hier daran geglaubt haben, dass man helfen kann, dass die DDR nicht nur ein Land ist, das Westpakete empfängt. Nein, die DDR wurde jetzt zu einem Land, das selbst Pakete schickte, das Brillen sammelte für Nicaragua, Schularbeitshefte für Nicaragua sammelte und sie dorthin brachte. Aber neben den offiziellen Gruppen gab es eben auch inoffizielle, vor allen Dingen unter kirchlichen Dächern, wobei die Grenzen fließend waren, wie bei der Incota-Initiative, etwa Nicaragua Libre, unabhängige Gruppen. Und 1989 durfte zumindest eine unabhängige Gruppe nicht nur Spenden sammeln, sondern sie durfte eben auch tatsächlich 89 nach Nicaragua fahren. Ein weiterer Bereich, den ich hier eröffnen möchte, ist die sogenannte Energiewende. Wir diskutieren ja heute gerade etwa den Ausstieg aus der Braunkohleförderung. 2038 wird nun als Jahr angegeben. Auch diese Debatte um die Energiewende hat viel mit dem Jahr 1979 zu tun. Denn 1979 kommen unterschiedliche Energiekrisen zusammen. Es gibt eine erneute Ölkrise, bei der die Ölpreise noch viel rasanter ansteigen als im Jahr 1973 bei der ersten Ölkrise. Sie sehen die nominellen Preise rechts, der große Ausschlag rot. Das ist 1979, die kleinere Delle 1973. Vor allen Dingen wird deutlich, dass die erste Ölkrise kein zufälliger Ausrutscher war. Und weltweit kursieren Bilder von geschlossenen Tankstellen, von Hamsterkäufen, weil ausgelöst durch die iranische Revolution 10% der Weltölexporte ausfallen und dann Panikkäufe an den sogenannten Spotmärkten zustande kommen, die Preise hochtreiben. Und jetzt kommen wir doch nochmal zu der Verbindung von dem kalten Winter. Wir haben diesen Wintereinbruch mit meterhoch Schnee, plötzlich 20 Grad minus und die Öl- und Benzinpreise gehen in die Höhe. Und wir haben gleichzeitig noch ein zweites Ereignis, nämlich den ersten öffentlich bekannten und bis heute, wie man rechnet, dritt- oder viertschwersten Atomkraftwerksunfall, der in den USA stattfindet. Nahe Harrisburg kommt es zu einer partiellen Kernschmelze, aber die Zeitgenossen wissen ja noch nicht, dass es relativ glimpflich ausgeht. Damals konnte man live in der Tagesschau mitfiebern, was eigentlich passiert. Und die Annahme war nach zwei Tagen, dass es dort eine große Blase gibt und dieser Reaktor in einem Ballungsraum, wo Hunderttausende von Menschen leben, explodieren wird. 140.000 Menschen direkt ringsrum verlassen das Gebiet und auch diese Bilder von Menschen, die fliehen und Menschen in Schutzanzügen mit Masken, die kommen, waren natürlich Bilder, die stark verunsichern darüber, ob die Atomkraft eigentlich sicher ist. 1973, bei der ersten Ölkrise, konnte man noch sagen, wir setzen auf Atomkraft und die Atomkraft wurde international überall stark ausgebaut. In Ost und West beginnt hier die große Konjunktur der AKWs. Jetzt, nach diesem Unfall, ist das unsicherer. Die USA haben nach 1979 kein neues Atomkraftwerk mehr geplant, weil ihnen diese Technologie zu unsicher erschien. Es wurden nur noch die bereits in Bau befindlichen fertiggestellt. Es gibt überall weltweit große Demonstrationen. Hier etwa im Bonner Hofgarten 1979, wo 100.000 Menschen zusammenkommen. In Hannover, der Gorleben-Trek, auch hier 100.000, die jetzt auf die Straße gehen gegen die Atomkraft. Es formiert sich eine ökologische Bewegung. 1979 auch die Grünen beispielsweise als Partei, man könnte sagen auch etwas, was sehr stark in der Gegenwart an Bedeutung gewonnen hat, gründen sich in diesem Jahr im Zuge dieser Ereignisse. Und es gibt noch ein drittes Ereignis, das damit verbunden ist. 1979 findet die erste Weltklimakonferenz statt. Und auf dieser Weltklimakonferenz in Genf wird öffentlich die Annahme verhandelt, dass das Verbrennen von Kohle zur Folge hat, dass die Erde sich erwärmen würde. Und das ist etwas, wo es jetzt im Grunde genommen keine Energieform mehr gibt, die sicher scheint. Die Kohle ist ein Problem, Atomkraft ist ein Problem und Öl erscheint ebenfalls unsicher. Und in diesem Kontext entstehen in Ost und West Umweltgruppen. Stärker natürlich im Westen, aber durchaus auch im Osten. Denn die zweite Energiekrise erreicht auch die DDR. Die DDR bzw. die Planwirtschaft im Sozialismus hat bei der ersten Ölkrise 73 noch verhindert, dass die Ölpreise rasant steigen. Und das ist 1979 anders. Jetzt schlagen die Preise durch und die Sowjetunion verkauft ihr Öl, ihr Gas bevorzugt nun in den Westen, weil es mehr Devisen gibt. Die DDR lebt aber von der Veredelung von Energierohstoffen, verkauft sie insbesondere nach West-Berlin. Und dadurch fehlen ihr doppelt Devisen. Sie hat weniger Energie, um dies veredelt in den Westen zu verkaufen, um Devisen zu bekommen. Und kriegt weniger Energie von der Sowjetunion, muss also so jetzt sogar im Westen zuliefern. Und aus dieser Zwangslage heraus wird der Braunkohleabbau in der DDR Anfang der 80er Jahre stark ausgebaut, was eigentlich nicht geplant war. Die ökologischen Folgen und die Debatten bis heute kennen Sie natürlich zu gut. Und viele von Ihnen kennen sicherlich auch die natürlich kleineren Arbeitskreise, die sich hier gründen, um gegen die damit einhergehende Umweltverschmutzung zu protestieren. Sei es etwa wieder unter dem Dach der Kirche, der jungen Gemeinde, wie hier in Görlitz, oder sei es eben, um ein Beispiel von Dresden zu nehmen, auch hier der Arbeitskreis der Dresdner Kirchenbezirke, Problempreis Espenheim sei hier als Beispiel genannt. Also die Energiewende, Energiefragen, das sind auch große Themen, die in dieser Zeit aufkommen. Ein weiteres Thema, das bis heute beherrschend ist und das natürlich auch die Phase nach der Wiedervereinigung prägt, ist der sogenannte Neoliberalismus, marktliberale Positionen, die es natürlich schon lange, wie alle diese Phänomene, vorher gibt. Und in meinem Buch starte ich auch immer in den 50er, 60er Jahren mindestens, um zu sagen, in welchen Strukturen die Ereignisse eigentlich aufkommen. Aber sie erhalten auch hier eine neue Dynamik. Und das verbinde ich mit zwei Kapiteln, zwei großen Ereignissen, von denen heraus ich die genauer untersuche und erzähle. Einerseits die Wahl von Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, könnte man sagen, ist erst einmal das Besondere, dass es eine Frau ist, die ein Industrieland regiert. Heute scheint das ganz gewöhnlich. Damals war es extrem ungewöhnlich. Sie war eigentlich die Erste, die ein Industrieland regiert. Und erstmal das ist schon etwas, was auf einen Wandel hinweist. Aber vor allen Dingen stand Margaret Thatcher für marktliberale Positionen, für eine sogenannte angebotsorientierte monetäre Politik, die sie relativ schnell eben auch durchsetzt. Und Thatcher wird schnell zum Vor- und Schreckbild wiederum global. Auch wenn Großbritannien diesmal sehr nah ist, wie bei diesem Beispiel, ist es etwas, was weltweit ausstrahlt, was auch auf die Bundesrepublik ausstrahlt und dann 1990 eben auch auf die DDR, wo in viel dramatischer Form eben auch marktliberale Konzepte ja überhaupt erst umgesetzt werden, wo die Privatisierung, die Thatcher in den 80er Jahren in Großbritannien eingeübt hat, nun in radikaler Form eben auch beim Umbau des Staatssozialismus, man könnte sagen, auch Erprobung findet, aber zumindest Umsetzung findet. Ich frage dann in diesem Buch jeweils auch hier, welche Rückkopplungen das hat für die Bundesrepublik. Was wird eigentlich aufgenommen? Und es wird relativ viel eigentlich aufgenommen, aber ich lese das zugleich parallel mit dem Umbruch in China. Immerhin reden wir hier über fast ein Fünftel der Menschheit, die in einem Sozialismus gelebt haben, der natürlich wesentlich rigider war als alles das, was die Älteren unter uns vielleicht noch aus der DDR erinnern. Der Staatssozialismus in China, der die Landbevölkerung in Volkskommunen organisiert hat, wo es quasi keinen Privatbesitz gab, bis auf ganz wenige Dinge, die man haben konnte, wo es auch keinen privaten Grundbesitz gab, sondern die Volkskommune das ganze Leben geregelt hat. Und hier in China tritt nun Ende 78 ein Reformer auf den Plan, Deng Xiaoping, der einen radikalen Wandel fordert. Deng Xiaoping fordert, dass China vom Westen lernen solle, technologisch, dass Leistung Anerkennung finden müsse, wer mehr leistet, solle mehr bezahlt werden, dass einige reicher werden dürfen, dann würden die anderen auch reicher werden. Er fordert ein Bildungssystem, das Konkurrenzelemente hat und er fordert vor allen Dingen eine Öffnung des abgeschotteten Chinas, wo kaum jemand eigentlich reinkam aus dem Westen bis in die 70er Jahre. Er fordert eine Öffnung für den westlichen Kapitalismus, schrittweise, aber systematisch. Und die chinesischen Politiker, die viele noch nie im Westen waren oder vielleicht wie Deng Xiaoping und andere in den 20er Jahren mal Paris gesehen haben, auch in Berlin waren, in kommunistischen Zirkeln, die kommen nun zum ersten Mal in den Westen und sehen, was dort eigentlich passiert ist. In China hat die Bevölkerung natürlich auch kein Fernsehen, hat keine Vorstellung davon, was eigentlich im Westen passiert ist. Und nun ist diese Schockerfahrung, dass im Westen sogar selbst Arbeiter sich Autos leisten können. In China gibt es keinerlei Privatautos zu dieser Zeit, bis 84 nicht. Deng Xiaoping reist etwa in die USA, erstmalig jemand aus der Volksrepublik China, ein führender Politiker, und macht dort symbolisch deutlich, dass China sich öffnen will, mit Cowboy-Hut zwischen schwarzen Basketballern, aber vor allen Dingen in Hightech-Firmen. Und genauso geht das eben auch mit den Besuchen aus China in die Bundesrepublik. Sie fangen an oben im Norden bei Airbus und gehen dann über Atomkraftwerksbesuche, ThyssenStahl bis runter nach Siemens, um systematisch anzugucken, wie wird Hightech produziert und wie können wir kooperieren in China, um diese Firmen dorthin zu holen. Und auch hier folge ich in meinem Buch wieder einzelnen Akteuren. Also in dem Fall beispielsweise gehe ich der Frage nach, wie kommt es, dass ein Unternehmen wie VW plötzlich in China produziert? Hab dann Unterlagen von Managern, die dorthin fahren und folge den Verhandlungen beim Aufbau der Joint Venture, die dort entsteht und dazu beiträgt, dass VW dort das wichtigste Auto in China wird. Der Santana, der dann dort gemeinsam gebaut wird, hat in China die gleiche Bedeutung wie der Volkswagen im Westen in den 50er Jahren. Das wird das Aufbauauto und selbst heute noch kann VW sich eigentlich nur tragen über den hohen Absatz in China. Weiterhin ist es marktführend durch diesen frühen Eintritt, der hier erreicht wurde. Also zusammengefasst, Märkte entstehen und diesen Ereignissen 79 kann man gut erklären und nachverfolgen, wie eigentlich diese globalen Märkte aufkommen, seien es die Finanzmärkte in London oder Exportmärkte dort. Ein anderes wichtiges Thema heute ist natürlich der Umgang mit Flüchtlingen. Und auch hier die erste große Gruppe an außereuropäischen Flüchtlingen, die die Bundesrepublik erreicht, kommt 1979 mit den sogenannten Boat People aus Vietnam vor allen Dingen, zum Teil auch aus Kambodscha und einzelnen Nachbarländern. Diese werden mit großer Spendenbereitschaft aufgenommen, unterstützt, mit politischer Bereitschaft, insbesondere von der CDU, denn es sind Flüchtlinge, die vom Kommunismus fliehen und dadurch aus Sicht der CDU Flüchtlinge, denen man helfen muss. Es werden etwa 30.000 aufgenommen. Es gibt Spendenhilfen von Organisationen wie Kap Anamur, die aufkommen, die Geld sammeln schnell, 5-6 Millionen D-Mark damals zusammen haben, um Schiffe zu chartern. Kap Anamur rettet alleine 10.000 Menschen aus dem Wasser. Und auch hier muss ich nicht erklären, was das mit der Gegenwart zu tun hat. Auffällig ist auch, dass parallel dazu rechtsextreme Anschläge aufkommen. Nicht nur die Willkommenskultur, wie es heute heißt, entsteht hier. Es gibt neben Spenden ganz viele Angebote, Patenschaften zu übernehmen, Adoptionen zu übernehmen, Arbeitsplätze, oft sogar mehr Arbeitsplätze, die angeboten werden, als die Vietnamesen tatsächlich auch eintreffen. Aber es gibt eben auch eine Rechtsextreme, die sich formiert, die gegen die steigenden Asylzahlen wettert. Auch im Wahlkampf 1980 unter Strauß finden sich erstmalig Begriffe wie Wirtschaftsasylant, Scheinasylant, die aufgebracht werden. Und es gibt eben auch die ersten Brandanschläge auf Flüchtlingsheime. 1980 sterben bei einem Hamburger Anschlag zwei Vietnamesen, einer, der mit Spenden über die Wochenzeitung Zeit gekommen ist, einer, der von der Kap Anamur aus dem Meer gerettet wurde, sterben dort in den Flammen, nachdem ein Brandsatz dort von rechtsextremen Terrorgruppen geworfen wurde. Generell kommt 1980 eine Welle des Rechtsextremismus auf. Auch der bis heute schwerste Anschlag, den es je gab in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, ist 1980. Der Anschlag auf das Oktoberfest-Attentat von einem Mitglied der Wehrsportgruppe Hoffmann, bei dem 13 Menschen immerhin sterben und 200 verletzt werden, ist bisher auch durch den islamischen Anschlag in Berlin nicht übertroffen worden. Seltsamerweise sind das keine ikonischen Bilder geworden. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von Ihnen dieses Bild schon mal jemals gesehen hat.
Hier zeigt der Redner, der Potsdamer Zeithistoriker Frank Bösch, ein Foto von dem Tatort des Brandanschlages in Hamburg. Dort hatten im August 1980 zwei Neonazis, ein Mann und eine Frau, Brandsätze durch das Fenster eines Flüchtlingsheimes geworfen. Zwei junge Vietnamesen starben an den Folgen des Anschlages. Und damit zurück zu Frank Böschs Vortrag über die zahlreichen Entwicklungen, die im Jahr 1979 ihren Ausgang genommen haben.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Seltsamerweise sind das keine ikonischen Bilder geworden. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von Ihnen dieses Bild schon mal jemals gesehen hat, obwohl Sie alle die Bilder aus Hoyerswerda, Mölln und Ähnliches kennen. Es wird überlagert durch den Linksterrorismus der 70er Jahre und das sind natürlich die großen ikonischen Bilder, die bleiben. Auch hier kann man sagen, gibt es eine gewisse Korrelation zu Entwicklungen in der DDR, nämlich mit der Aufnahme der Vertragsarbeiter. Das sind natürlich keine Flüchtlinge, die hier kommen, sondern Menschen, die loyal sind gegenüber dem kommunistischen Staat in Vietnam und die als Arbeitskräfte temporär kommen, für 5 bis 7 Jahre in der Regel mit Verträgen, die unter strengen Auflagen hierher kommen, sobald sie schwanger sind, auch wieder etwa gehen müssen. Und die aber gleichzeitig zeigen, dass auch die DDR sich hier einliest. Und wir haben ja eine Wahrnehmung der fleißigen Ausländer aus Vietnam in Ost und West. Im Grunde genommen würde man sagen, die guten Ausländer, die sich tatsächlich sehr, sehr stark und schnell integrieren. Sie wissen vielleicht, dass Vietnamesen heute, wenn man sich Abiturklassen anguckt, zu 64% das Abitur machen. Bei Kindern ohne Migrationshintergrund sind es nur 40%. Das heißt, der Bildungserfolg ist fast 50% höher als bei deutschen Kindern heute. Aber wir haben auch in der DDR, wenn auch natürlich im geringeren Maße, etwa 70.000 Vietnamesen kommen bis 1989 in die DDR, haben wir parallel zum Ost und West hier eine stärkere Begegnung mit Menschen von außerhalb von Europa, die hier ihren Ausgangspunkt nimmt. Ich will ein letztes Beispiel, ich will nicht alle 10 Umbrüche hier zeigen, die den sogenannten Geschichtsboom, der mit der Serie Holocaust verbunden wird. Die Serie Holocaust ist vielleicht die erfolgreichste und einflussreichste Serie im Geschichtsbereich, die es je gegeben hat. Das Wort Holocaust war vorher völlig unbekannt. Es hat in den Schulen auch kaum etwas, sowohl in Ost und West, zur Ermordung der Juden gegeben. In der DDR war natürlich stark der Faschismus thematisiert worden, auch die Gewalt, die Opfer im Faschismus waren ein Thema. Es gab natürlich in den 60er Jahren sowohl in Ost und West eine Auseinandersetzung auch mit der Ermordung der Juden im Kontext des Auschwitz-Prozesses, des Eichmann-Prozesses, aber dies war täterzentriert. Hier haben wir nun eine Darstellung der Opfer, eine Opferperspektive von ganz gewöhnlichen jüdischen Familien, einer Familie, die in den Vordergrund gestellt wird. Und das führt zu dieser starken emotionalen Rezeption im Westen. In der DDR konnte sie nur schlechter empfangen werden. Sie lief nur im dritten Programm. Trotzdem erreichte sie etwa 20 Millionen Menschen damals, also Zahlen, die man für gewöhnlich eben nur bei Fußballspielen erreicht. Und die DDR hat sich aber vorher schon, das konnte ich auch hier den internen Dokumenten der DEFA-Archive entnehmen, Gedanken gemacht, wie sie damit umgeht. Weil klar ist, dass es in dem Staatssozialismus nicht gezeigt wird. Die DDR plante tatsächlich dann Anfang 1978, als sich abzeichnete, dass hier eine Serie mit großer Wucht und Erfolg kommen wird, die Produktion einer eigenen Gegenserie. Die wurde dann nicht rechtzeitig fertig und stattdessen wiederholte man dann eine Woche bevor Holocaust gezeigt wurde, die Serie Bilder des Zeugen Schattmanns, eine vierteilige Serie, die anklagend an die Bundesrepublik dort die Elitenkontinuität zeigte, aber eben auch die jüdische Opfergeschichte mit thematisierte. Wenn ich jetzt in einem zweiten, etwas kürzeren Teil dazu komme, wie kommt das eigentlich, dass wir hier so gehäuft Umbrüche haben, die auf die Gegenwart verweisen, so fundamentale Krisen, globale Ereignisse, dann ist der erste Punkt, den ich stark machen würde, dass wir in den 70er Jahren eine dramatisch verstärkte Krisenwahrnehmung haben in Ost und West, aber im Westen kann sich natürlich anders artikulieren. Eine Krise ist nie absolut, eine Krise ist immer etwas, was kommunikativ ausgehandelt wird, eine Zuschreibung, die geglaubt wird. Und dazu braucht es auch Bilder, die das Ganze untermauern. Und wenn wir nun beispielsweise auf Großbritannien gucken, dann haben wir dort plötzlich Bilder von massenhaften Streiks. Die Tageszeitung The Times erscheint über ein Jahr nicht, weil sie bestreikt wird. Der Müll stapelt sich in London auf den Straßen oder eben die Straßen sind gefüllt mit Streikenden, etwa im Transportwesen, die dazu führen, dass die Versorgung der Supermärkte nicht mehr stattfindet. Und wir haben dieses Krisenphänomen nicht so stark im Sozialismus, weil natürlich die Protestmöglichkeiten eingeschränkter sind, aber auch hier deuten viele Hinweise darauf hin, dass die Unzufriedenheit in der Bevölkerung Ende der 70er Jahre wächst mit der Versorgung und die Konsumstrategien eben von Honecker sind ja auch eine Antwort darauf, der verstärkte Einfuhr von Westprodukten, die engere Verklammerung auch mit dem Westen, um hier den Lebensstandard zu erhöhen, gehen damit einher. Und diese Krisenwahrnehmung, das ist etwas, was vor allen Dingen auch durch Medien befeuert wird. Wenn wir fragen, wie kommt es, dass von Nicaragua bis China diese Krisenwahrnehmung einkommt, hat es natürlich sehr, sehr stark mit Entwicklungen zu tun der Stagnation unter Diktatoren, sei es unter Mao, sei es von rechter Seite mit Somoza in Nicaragua, die aber insbesondere durch die weltweite mediale Beobachtung einen anderen Schub kriegt. Menschen in Ländern vergleichen sich, egal ob in der DDR, wo in die Bundesrepublik geguckt wurde, oder eben auch in anderen Teilen der Welt, was jeweils aufkommt. Und die Medien spielen hier eine zentrale Rolle. Wir haben nämlich in den 70er Jahren ein satellitgestütztes Live-Fernsehen, das auch diese Ereignisse kommunizierbar macht. Und das ist ein nächster Punkt, den ich stark machen würde. Die Medien beobachten, was passiert und damit entsteht dieser Effekt, dass etwas, was weit entfernt passiert, irgendwo in Flüchtlingslagern vor Vietnam, irgendwo in Nicaragua so eine Anteilnahme hat, weil es in die Wohnzimmer getragen wird. Und wir haben in den 70er Jahren eine Vollversorgung in weiten Teilen der Welt mit Fernsehern mittlerweile. Aus diesem Krisengefühl entsteht der Wunsch nach einer gewissen Umkehr, weil weder Kapitalismus noch Sozialismus eigentlich als Systeme erlebt werden, die so funktionieren, wie viele Menschen das wünschen. Und dadurch entstehen neue Heilsfiguren. Und wir haben, nachdem wir Anfang der 70er Jahre eher Formen von bürokratischer Verwaltung haben, plötzlich jetzt starke Figuren, die die Bühne betreten, die einen ganz, ganz anderen Kurswechsel versprechen. Figuren wie Margaret Thatcher, Deng Xiaoping, Khomeini, Papst Johannes Paul II. Haben erstmal inhaltlich kaum etwas gemeinsam. Sie haben grundverschiedene Ansätze. Was sie gemeinsam haben, ist, dass sie eine Umkehr aus dem jeweiligen Zustand beschwören. There is no alternative. Das ist einer der zentralen Sätze von Margaret Thatcher. Man kann nicht so weitermachen. Wir müssen umkehren. Deng Xiaoping ähnlich. Eine so radikaler Wende, weil es eben einfach mit dem China, das Mao hinterlassen hat, so nicht weitergeht. Mit Eliten, die quasi nicht mehr existieren, mit geschlossenen Universitäten, mit Menschen, die Hunger darben auf dem Land. Oder auch Khomeini, schwer zu verstehen, warum so viele Menschen hier einen alten Ayatollah zujubern, ihn wie einen Großvater verehren, weil er einen radikalen Bruch verspricht mit dem Schah, weil er keine Kompromisse eingehen will mit dem Schah-Regime, sondern sagt, wir müssen einen ganz neuen Staat aufbauen. Und auch Johannes Paul II. Steht für etwas Drittes. Er steht weder für Kommunismus noch für Kapitalismus. Diese Figuren haben gemeinsam, dass sie eigentlich keinen ganz genauen Plan haben, was sie wollen. Sie testen aus, sie stehen erstmal für eine bestimmte Vision. Hier kommen neue Visionen auf, sei es von einer marktliberalen Gesellschaft, wo der Markt alles regelt, was der Staat nicht kann, oder von einem Gottesstaat, wo die religiösen Gesetze wiederum zu neuer nationalen Größe beispielsweise führen. Dass diese Personen, die eigentlich wenig bekannt waren, noch wenige Jahre zuvor, kennt sie kaum jemand, überhaupt diese Bedeutung erhalten, liegt ebenfalls sehr stark an ihrer Interaktion mit den Medien. Selbst jemand wie Khomeini, den man sicherlich nicht als telegenen Politiker ansehen würde, gibt in seinem Exil nahe Paris täglich hunderte von Interviews. Es warten auch oft hunderte von Journalisten vor seinem Haus. Und dadurch wird Khomeini weltweit zu einem zentralen Mediengegenspieler. Ebenso Papst Johannes Paul II., dass ein Papst, der auch später dann als Medienpapst in die Geschichte einging, während der Reise im Flugzeug mit Journalisten spricht, überhaupt sich mit Journalisten dauernd austaucht, ist etwas Neues, was ihnen eine ganz neue Macht verschafft. Und das führt dazu, dass Massen die Straße betreten. Und das ist eine weitere Gemeinsamkeit zwischen diesen Ereignissen, wenn man fragt, wie kommt eigentlich diese Bewegung hier rein? Die Menschen lernen über die Medien diese Ereignisse kennen. Die Ereignisse werden teilweise schon vorher angekündigt. Khomeini landet und man weiß, hier wird etwas Großes passieren und strömen zu Millionen hin. Bei den 68ern hat man die Leute noch in Zehntausenden gezählt, die auf die Straßen gehen. Hier zählen ja plötzlich Millionen Menschen, 3 Millionen Menschen etwa, die Khomeini empfangen und mit dieser Massivität auf der Straße stehen, dass das Militär hier nicht eingreift und schießt, wie man ja zunächst eben auch befürchtet hat. Und auch die Sowjetunion marschiert nicht mit Panzern ein, angesichts dieser Bilder. Wir haben zudem in dieser Zeit eine andere Wahrnehmung von Zeitstrukturen. Anfang der 70er Jahre war die Zeitwahrnehmung sehr, sehr stark zukunftsorientiert. Man kann es in gewisser Weise an der Bauweise ausmachen. Wenn Sie überlegen, wie man in Ost und West bis Anfang der 70er Jahre gebaut hat, dann war es Beton, der nach oben wächst. Das Gefühl, dass man mit Planung groß die Zukunft gestalten kann. Ende der 70er Jahre werden in Ost und West plötzlich die Altstädte entdeckt, die eigentlich eher verfielen. Plötzlich beginnt man, sich für Geschichte stärker zu interessieren. Altstädte werden restauriert und interessanterweise eben nicht nur im Westen, nicht nur in Kreuzberg, sondern auch im Prenzlauer Berg, auch meiner Heimat in Potsdam, ziehen beispielsweise im holländischen Viertel nun Menschen in diese Häuser ein, die vor kurzem noch abgerissen wurden. Plötzlich wird auch das preußische Erbe entdeckt und hier wieder restauriert. Und diese veränderte Wahrnehmung der Zeit, die einerseits die Vergangenheit entdeckt, aus diesem Krisengefühl heraus, und andererseits von einer Übermacht der Gegenwart wahrgenommen wird, die findet sich auch in theoretischen Schriften der Zeit. 1979 erscheint ein ganz einflussreiches Buch, La Condition Postmoderne von Lyotard. Und Lyotard macht hier die zentrale Beobachtung, dass längere Erzählungen, die großen Erzählungen ausgedient haben, von dem immer besser werden der Menschheit beispielsweise, und stattdessen ein Gefühl der Gleichzeitigkeit, der Synchronizität zugenommen habe. Die Gegenwart dehnt sich aus, oder wie Gumbrecht es genannt hat, es entsteht hier unsere breite Gegenwart, die, was sicherlich mit dieser Wucht der Ereignisse zu tun hat, viele Intellektuelle sind auch ratlos, was hier eigentlich passiert. Es kommen neue Begriffe auf, sprach man vorher von der Moderne, so spricht man jetzt etwa von der zweiten Moderne, Postmoderne, reflexiven Moderne. Das sind Begriffe, die nun Anfang der 80er Jahre kursieren. Risikogesellschaft, ein Begriff, den Beck auch unter dem Eindruck des Unfalls von Harrisburg in die Welt setzt. Zufällig 86 in dem Jahr, als bei Tschernobyl dann auch der zweite Atomunfall passiert. Die darauf hinweisen, dass offensichtlich eine andere Zeit gerade anbricht. Ein weiterer Punkt, der sicherlich bedeutsam ist, ist der Wandel des Kalten Krieges. Der Kalte Krieg hat ja einerseits 1979 einen neuen Höhepunkt. Der NATO-Doppelbeschluss, der sowjetische Einmarsch in Afghanistan führt dazu, dass viele, auch mitunter bis heute, von einem zweiten Kalten Krieg sprechen. Und tatsächlich ist die sowjetische Machtausdehnung nie so groß gewesen wie 1979. Aber ein Höhepunkt bedeutet auch immer, dass wieder etwas abfällt. Und das kann man, glaube ich, an diesen Punkten relativ gut sehen. Der Einmarsch in Afghanistan wird quasi zum Vietnam der Sowjetunion. Etwas, wo sie sich verrennt, wo sie sofort Ansehen verliert im globalen Süden. Nicht nur in der islamischen Welt, die sich jetzt klar gegen die Sowjetunion stemmt, weil sie in einem islamischen Land militärisch interveniert, große Unterstützungszahlungen, die etwa aus Saudi-Arabien und anderen Teilen kommen, und auch Kämpfer, die dorthin gehen, um sich hier gegen die Sowjetunion zu stellen. Diese Sowjetunion verschleißt ihr Ansehen, und auch natürlich bei ihren Bruderländern wie der DDR kommt der sowjetische Einmarsch nicht gut an. Er kann auch als Warnung verstanden werden, was passiert, wenn Aufstände kommen. Und der zermürbende Kampf wird zwar nicht öffentlich thematisiert, das heißt natürlich auch nicht Krieg. Hier wird eher der kriegerische Zustand verdeckt, aber natürlich kriegen die DDR-Bürger das ja, wie viele von ihnen, über die Westmedien entsprechend auch mit. Der Kalte Krieg wird deswegen verliert an Gewicht, weil die Angst vor dem Kommunismus nicht mehr eine einseitige ist. Viele Bürger haben nun Angst vor Ost und West. Und diese Millionen von Menschen, die auch im Westen protestieren für eine Abrüstung in Ost und West. Und das ist schon etwas ganz anderes als zu Zeiten des Kalten Krieges in den 50er Jahren, wo die Angst einseitig auf den Kommunismus bezogen war. Und Ähnliches gilt natürlich auch für die kleineren Friedensgruppen, die sich in der DDR etwa beispielsweise formieren. Die Sowjetunion wird von ihren Rändern herausgefordert, aber eben auch durch eine zunehmend multipolare Welt. Denn wie soll man eigentlich China einordnen? Ein staatssozialistisches Land, das kapitalistische Methoden macht und sehr eng mit den kapitalistischen Ländern kooperiert und gleichzeitig mit der Sowjetunion und ihren Bruderländern zutiefst verfeindet ist. Ist das Ost, ist das West? Nein, hier entsteht eine ganz, ganz neue Macht. Und das ist den Zeitgenossen auch klar, dass China, genau wie die islamischen Staaten, sich in diese Schubladen gar nicht mehr einordnen lässt. Und selbst ein Land wie Nicaragua, wo man sagen könnte, hier wurden die USA vertrieben, denn auch die USA verlieren 1979 an Einfluss, sei es in Iran, sei es in Nicaragua oder Mittelamerika. Selbst so ein Land pendelt zwischen Ost und West. Nicaragua erbittet genauso Unterstützung in der Bundesrepublik wie in der DDR, zählt zur Gruppe der Blockfreien, die sich hier entsprechend positionieren. Auch wenn die Sandinisten zunehmend sozialistisch agieren, lassen sie beispielsweise das Privateigentum weitgehend unangetastet. Ich glaube, deutlich ist andeutungsweise zumindest schon auch geworden, dass wir hier den Einfluss der Globalisierung sehen, die eine zunehmende Dynamik Ende der 70er Jahre gewinnt. Es gibt verstärkt internationale Verflechtungen, egal ob im wirtschaftlichen Bereich, Beispiel Ölkrise, ob im Bereich der Medien, die ich schon erwähnt habe, die einen Einfluss haben. Und diese Globalisierung ist etwas, die auch die Mauer überwindet. Auch die DDR positioniert sich stärker innerhalb von dieser Globalisierung. Einige von Ihnen haben vielleicht diese Fernsehserien Deutschland 83, Deutschland 86 gesehen, die damit spielen. Einerseits die deutsch-deutsche Konkurrenz im Rahmen der Friedensbewegung, wo Teile eben auch von der SED bezahlt wurden. Andererseits dann in Deutschland 86 die DDR, die versucht, in diesem globalen Handel irgendwo mitzuspielen, aber natürlich deutliche Schwierigkeiten hat. So karikierend das ist, aber es ist deutlich, dass vieles von dem, was hier in der Welt passiert, in der DDR auch ankommt. Wie eben auch die Ölkrise, die dann entsprechende Folgen hat, oder eben auch die Aufnahme von außereuropäischen Menschen, auch wenn sie hier als Arbeitskräfte herkommen. Ich möchte abschließend noch einmal betonen, dass ich 1979 nicht als eine Art Superzäsur sehe, aus der man alles erklären kann. Aber es ermöglicht einen, vielleicht einmal andere Themen zu sehen, als die, die man für gewöhnlich untersucht, wenn man die deutsche Geschichte von 1945 über 89 bis hin in die Gegenwart untersucht. Und ich möchte auch betonen, dass es in der Geschichte keine geraden Linien gibt, keine Teleologien, die etwa von der iranischen Revolution 1979 direkt zu 9/11 hinführen. Es gibt immer Abweichungen, es gibt immer auch zufällige Konstellationen. Viele von den Figuren, die ich Ihnen heute auch nahegebracht habe, stehen oft kurz vor dem Scheitern. Bei Thatcher Anfang der 80er Jahre glauben alle, dass sie nicht wieder gewählt wird. Vieles war den Zeitgenossen auch nicht bewusst, auch wenn bei allen Fällen, und das war zentral für meine Fallauswahl, sofort wahrgenommen wird, dass hier etwas mit Zäsurcharakter passiert. Aber 1979 ist insgesamt eine Sichtachse, von der aus man die Gegenwart erklären kann. Und insofern fand ich es ganz lohnenswert, sich damit zu beschäftigen. Haben Sie herzlichen Dank.
Das Jahr 1979 als produktive Sichtachse. Sachverhalte werden dank dieser Achse sichtbar, die wir sonst vielleicht nicht so wahrgenommen hätten. Das war der Zeithistoriker Frank Bösch mit seinem Vortrag Zeitenwende 1979. Er hat ihn am 4. März 2019 im Militärhistorischen Museum in Dresden gehalten.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Gestern sind wir hier im Hörsaal nicht nur 40 Jahre zurückgereist, sondern noch ein gutes Jahrzehnt weiter ins Jahr 68. Auch mit dem Interesse, Entwicklungen der Gegenwart besser verstehen zu können. Die neue Rechte und 1968, das war die Überschrift. Und die Frage lautet: Steht diese Chiffre, steht das Jahr 1968 für das links-grün-versiffte, gegen das sich rechtspopulistische und rechtsextreme Vordenker so entschieden abgrenzen? Oder ist den 1968 eher eine Denkschule, eine Ideensammlung?
Ich glaube, dass 68 und die Generationslage von 68 viel tiefere Spuren in der Gesellschaftsstruktur hinterlassen hat, als man das sehen kann.
Die soziale Mobilität hat nie die Mobilität von Frauen mit eingeschlossen bei dieser neuen Rechten mit ihrer Sozialfrage.
Unter dem Einfluss von strategisch klugen Rechtsintellektuellen, die eine Menge von den 68ern gelernt haben.
Dieses Versprechen von Gemeinschaft, eine Gemeinschaft, in der ich die Verantwortung abgeben kann an jemand anderen, wo ich keine Selbstverantwortung habe.
Meine These lautet nicht, dass es keinen Unterschied zwischen Linken und Rechten gibt. Wer das behauptet, ist dumm, weil man ganz deutlich sagen kann, dass die sich unterscheiden. Dass es aber Strukturähnlichkeiten gibt im Hinblick sozusagen auf die Selbstimmunisierung des eigenen Arguments, daran kann man schwer vorbeigucken.
Online bei uns findet ihr Vorträge der Tagung 1968 und die neuen Rechten – europäische Perspektiven. Und zwar Vorträge von renommierten Rednern und einer renommierten Rednerin. Der Kultursoziologe und Publizist Thomas Wagner spricht über eine rechte Volkspartei im Windschatten von 1968. Die Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun über die veränderte Geschlechterordnung und der Soziologe Armin Nasehi über identitäre Posen. Und der Historiker Emil Schabal über Anti-68 in Frankreich, Kultur, Gesellschaft und die neue Rechte. Den Podcast findet ihr, wie all unsere Hörsäle, unter deutschlandfunknova.de/Hörsaal. Habt vielen Dank für euer Interesse wieder einmal. Katja Weber bedankt sich sehr und freut sich aufs nächste Mal. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.